ist Viertel nach zwei. Wir waren für 14 Uhr im Podcast-Studio verabredet. Es kann nicht wahr sein, ey. Jetzt muss ich dem wieder hinterher telefonieren. Ach, Freizeichen ist ja schon mal gut. Meistens ist es ja auch aus, wenn man ihn anrufen möchte. Jetzt geh doch mal ran, Reisner.
Marc, was ist denn jetzt schon wieder los?
Alter, geh doch mal ans Telefon.
Ja, hab ich doch gerade gemacht.
Was ist denn das da immer? Das ist doch kurz vor Umspringen auf die Voicemail, dann brauchst du auch kein Telefon.
Ja, ich habe auch lange mit mir gerungen, ranzugehen. Ich bin beim Hautarzt.
Es ist Viertel nach zwei, um zwei Uhr, nee, Podcast-Studio, Aufnahme heute vom Vorgespräch.
Ja, dann guck mal genau rein in den Termin, der ist abgesagt von mir, weil ich habe heute meinen Hautarzttermin, das weißt du auch.
Da war die Zeit. Wann hast du mir denn abgesagt?
Ich warte seit 3 Monaten auf diesen Termin, ja. Du kennst es ja mit den. So, ich habe jetzt keine Lust, mich mit dir zu streiten, bitte.
Ja, gut. Was machst du denn beim Hautarzt da jetzt?
Das habe ich dir auch erzählt. Ich habe mein Hautscreening. Das habe ich mindestens einmal im Jahr mache ich ein Hautscreening.
Das geht.
Kannst du machen.
Können wir danach noch, da kommt eine KI drüber und dann ist alles gut und dann weißt du Bescheid. Jetzt
kommst du mit deinem ChatGPT-KI. Nein. Marc, ganz kurz. Ich gehe zu meinem Hautarzt. Ich vertraue meinem Hautarzt. Da gehe ich seit Jahren hin. Der kennt meinen gesamten Körper. Der kennt jede Ritze. Du weißt.
Und die KI, dein Hautarzt hat in seinem Leben wie viele Fälle gesehen?
Ja, das weiß ich nicht.
Na, siehst du, eine KI hat Millionen von Fällen gesehen und kann Ausbuchtungen von Anomalien auf dem Körper minimal mal einfach
das
viel detailgetreuer
ja
analysieren und Vergleichsmuster.
Also,
da habe ich mein Vertrauen eher gegenüber einem normalen Arzt. Oder wenn beides miteinander verbunden wird.
Marc, ich verstehe das ja alles, was du sagst, ja. Aber so wie du mit ChatGPT die Sachen rausfeuerst, die ungeprüft weitergibst, ja, und dich. Ja, ist
das
doch
ist
so.
Ja,
das machen doch, das ist doch bei allen so. Ich meine, ganz ehrlich, aber das ist doch. Jetzt muss ich sich im Bauch das.
Ja, können wir
über KI diskutieren.
Wie lange brauchst
ich
du denn
da
noch?
Kein Vertrauen drin. Ganz
ja,
ehrlich.
Ja, bla. Wie lange sitzt du denn da jetzt noch? Muss ich aus dem Studio rausgehen?
Keine Ahnung.
Oder was ist das?
Weiß ich nicht. Ich sitze an der Stunde. Eben kam einer rein. Hier, eben kam,
auch mal,
jetzt red doch nicht so. Eben kam einer rein, der kam hier, setzt sich hin, 5 Minuten, wollte was lesen, wurde aufgerufen.
Ja, privat versichert. Normal.
Aber ich glaube, jetzt tut sich was.
Ja, jetzt tut sich was. Naja, das ist ja schön. Also, das ist doch auch schon wieder ein Thema. KI und Vertrauen. Kennst du jemanden?
Also da, ich glaube nicht, dass wir da uns einig werden, aber ja.
Aber vielleicht kann der Experte den Horizont erweitern oder die Expertin. Hast du einen? Du bist doch mal eine Schlaue.
Ich mach
du kennst doch immer
ich mach mit,
über dein Netzwerk.
Ja,
Herr Reisner, bitte.
Ich glaube, ich bin gleich dran. Mein Hautarzt ist gleich für mich da. Keine,
ja,
keine KI.
Der Hautarzt des Vertrauens.
Hau rein.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
Guten Morgen, Marc.
Guten Morgen, Carsten.
Da sitzen wir wieder
jetzt
zusammen.
Haben wir schon wieder die Uhrzeit gesagt. Jetzt weiß jeder, wir sitzen morgens zusammen.
Ja, macht doch nichts. Wir lügen ja nicht.
So.
Ja, ich kann aber sogar sagen, dass wir am Montag zusammensitzen.
Warum? Ja, aber. Ja.
Ich erzähle jetzt mal eine Geschichte vom Wochenende.
Ja,
um reinzukommen.
Ja, erzähl mal Geschichte.
Ja, ich war mit meinen Kindern im Kino. Jetzt musst du dir keine Sorgen machen, das ist jetzt kein Kino-Podcast wieder, sondern einfach eine Geschichte aus meinem Leben. Weil wir aus unseren Meinungsforschungsberichten ja wissen, dass die Menschen von mir mehr wissen wollen. Wir waren im Kino bei Pumuckl. Pumuckl kennen wir alle, ganz toll. Und ich muss auch sagen, es war ein toller Film. Warum erzähle ich das jetzt? Weil Pumuckl gesprochen wird von Hans Klarin. Hans Klarin aber schon lange tot ist.
Hm.
Marc. Aber die Stimme ist erhalten und die Stimme ist mit der KI quasi so bearbeitet, dass man wirklich denkt, so, das ist Dr. Pumuckl.
Ich glaube, es gibt einen Schauspieler, der das halt normal
einspricht. Der hat gesprochen, genau, ne?
und KI dann hat wird dann, die KI drüber gelegt. Ne?
Genau.
Und findest du das jetzt gut oder schlecht?
Das ist eine gute Frage, Marc. Ich finde, genau das ist der schöne Aspekt an der KI. Aber wir reden ja nicht nur über die schönen Aspekte heute von der KI, sondern, und jetzt kommt der zweite Teil meiner Geschichte, auf dem Weg dorthin, ich muss relativ weit fahren, bis in die Stadt zum Kino, ist mir von meinem Fahrrad, Kinder vorne drin, der Sattel bei 25 km/h abgebrochen. Einfach so, zack, gebrochen. Und dann habe ich gedacht, als ich zu Hause war abends und mir Gedanken gemacht habe über das Gespräch heute, dass Vertrauen ja sehr viel ist in unserer Gesellschaft. Wir vertrauen ja unterbewusst ständig. Ich habe zum Beispiel mit meinem Fahrrad vertraut, dass diese Schraube hält. Hat's aber nicht. Jetzt guckst du mal.
Ja, ich bin schon begeistert, schwer begeistert, was du dir alles so für Gedanken machst.
Ja,
und,
ich denke,
und dieses Bild, das du gemalt hast, ich wusste gar nicht, dass du dazu in der Lage bist. Das beeindruckt mich sehr.
Das ist aber nett.
Hätte ich jetzt einen Hut auf, würde ich ihn ziehen.
Ja. Das Gute ist, du musst es nicht tun, Marc, und wir müssen auch diese ganze Diskussion nicht alleine führen über die KI und unser
Vertrauen,
sondern genau,
ja, genau.
Es gibt nicht nur die schönen Aspekte der KI, sondern vielleicht auch die furchteinflößenden Aspekte der KI. Und bevor wir beide uns darüber unterhalten und weiter streiten, haben wir ja einen ganz tollen Gast heute. Ich habe dir gesagt, ich kenne jemanden und du wirst begeistert sein.
Ist mir auch mal aufgefallen, dass du immer die Leute kennst. Ich darf immer nie irgendjemanden kennen.
Das stimmt doch gar nicht. Hm. Das stimmt doch gar nicht.
Ich weiß nicht so
genau. Kommen wir zu unserem Gast. Hören wir
das nochmal an.
Wir haben heute zu Gast Frau, und ich sag's mal im Ganzen, Frau Dr. Rebecca Reinhardt. Liebe Rebecca, herzlich willkommen, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du der Einladung nachgekommen bist. Rebecca, bevor ich jetzt anfange, dich vorzustellen, du bist Journalistin, du bist eine sehr angesehene deutsche Philosophin, du bist Buchautorin, sogar Bestsellerautorin, du bist Speakerin,
Chefredakteurin
und Herausgeberin von einem ganz tollen Magazin. Wird auch Teil dieser Sendung heute sein, Human. Sag du doch mal, liebe Rebecca, wie würdest du dich vorstellen mit den ganzen Themen, die du tagtäglich machst?
Ich würde tatsächlich sagen, ich bin Philosophin, nicht nur, weil ich in Philosophie promoviert habe, sondern weil das jetzt bin ich in meinem 53. Lebensjahr, weil ich wirklich denke, man wird sein Beruf, ja, for better or worse. Und Philosophin, das ist für mich schon auch so, Identität ist so ein blödes Wort, das möchte ich jetzt eigentlich nicht benutzen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist meine Identität, aber es ist so meine Grundhaltung, ja, mit der ich so in die Welt blicke. Also ich würde einfach sagen, so one size fits all, ich bin Philosophin.
Philosophin.
Und da drängt sich ja quasi eine Anschlussfrage förmlich auf, wie bist du zur Philosophie gekommen? Also wann hast du gemerkt, dass dir das Freude bereitet, sich mit diesen Aspekten auseinanderzusetzen in deinem Leben?
Genau, also in der Schule gab es bei uns, ich bin ja Münchnerin, gebürtige Münchnerin, also in Bayern gab es kein Schulfach Philosophie. Ich hatte dann danach, also habe ich schon gemerkt, ja, also mir liegt schon das Geistige und ich möchte unbedingt studieren. Und dann sehe ich irgendwie die Themen im Vorlesungsverzeichnis, habe ich mir dann besorgt und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich alles genau das, was mich interessiert. Und dann war das irgendwie für mich, also du wirst lachen, eine Notwendigkeit zu sagen, das mache ich, weil ich damals irgendwie die Intuition hatte, das ist alles so wahnsinnig abstrakt und kompliziert. Und wenn mir das gelingt, sozusagen zu verstehen, ja, wie man wirklich denkt, ja, wie man argumentiert, wie man in unterschiedlichen Kategorien und Kontexte auf die Welt schaut, dann kann ich eigentlich auch alles andere meistern. Mhm. Das habe ich damals in meiner jugendlichen Naivität und Hybris so gedacht. Aber ich muss sagen, es war nicht ganz falsch.
Mhm.
Vielleicht.
Ja, total spannend. Also merkt man gleich, dass total viel Leidenschaft.
Ja, ja, vor allem, das reicht ja dann wirklich in jeden Lebensbereich. Ne? Ja.
Schon, also im Studium muss ich sagen, also bis zur Promotion, ich war schon sehr, sehr intellektuell, theoretisch drauf und wahnsinnig ambitioniert, ja, und ich wollte es den ganzen Profs zeigen, also absolut. Aber dann schon eigentlich, ja, während der Promotion und so war mir irgendwie schon klar, also was möchte ich denn eigentlich dann machen, ja, mit meinem tollen Wissen und meiner ganzen Intellektualität? Und ich habe irgendwie gedacht, wahrscheinlich werde ich mich doch ein bisschen langweilen an der Uni, weil es ist toll und es ist alles hoch dekoriert und so. Man wird möglicherweise im besten Fall rumgereicht und ganz toll und man kann reisen. Aber irgendwie dachte ich mir, letzten Endes werde ich abbauen. Ja, weil ich hatte so das Gefühl, also die Summe an Kompetenz, die ich in diesem Bereich erlangen konnte, also schon, ich bin jetzt sehr transparent, wir duzen uns da gleich immer dazu, ein bisschen persönlich zu werden.
Alles gut.
Und es soll auch niemanden irgendwie jetzt beleidigen. Es war wirklich nur meine Erfahrung. Ich habe mir gedacht, ab jetzt kann ich nur absteigen. Ja? Wenn ich da bleibe, was ich eigentlich ja schon kann, ja, summa cum laude. Also das habe ich irgendwie schon so mir gedacht. Also es klingt jetzt auch wieder total blöd und eitel, aber was sozusagen dann das Negative war oder das Naive, vielleicht könnte man rückblickend sagen, ich habe dann tatsächlich bei null wieder angefangen. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt raus, ja, ich verdiene mein Geld. Ich wollte nicht Taxi fahren, also nicht inhaltsfremd sozusagen Geld verdienen, das wollte ich nie. Also es hieß also harte Schule, ja, wissenschaftliche Papers, freiberuflich und habe dann versucht, mir irgendwie ein Standbein aufzubauen. Also du sagtest es schon eingangs, lieber Carsten, auch Speakerin. Ja, das war so meine ersten Versuche tatsächlich dann im Umkreis von München an Volkshochschulen. Ja, für 45 Euro die Doppelstunde. Und ich habe wieder ganz von null angefangen, weil ich ja raus war aus dem System. Und dann habe ich aber eben gemerkt, es waren also ungefähr halt 10 saure Gurkenjahre. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kam mein erstes Buch raus. Es hieß die Sinndiät. Da ging es darum, ja, ist das Angebot an Sinn zu wenig oder ist vielleicht die Nachfrage, ja, an Sinn zu viel in dieser Gesellschaft? Es kam raus um die Finanzkrise herum. Da war natürlich auch Philosophie sehr heiß. Ja, und dann ging das halt so weiter. Und irgendwie hat mich dann ganz organisch eins zum anderen geführt.
Ja.
Ohne also, Plan eigentlich.
Also das ganz spannend, weil ich finde, dass du das so schön lebhaft beschreibst, weil wenn man jetzt so sagt, man denkt in erster Linie vielleicht an so bekannte Philosophen wie so Sokrates, Aristoteles oder Kant. Was bedeutet es für dich, heute Philosophin zu sein? Also auch vor allem in einer dieser schnelllebigen Zeit, ja? Weil, also ich meine, du trägst das jetzt schon mit so viel Euphorie und Leidenschaft vor, dass mich das schon wieder total anzündet, das Thema, ja? Weil, und das unterscheidet dich dann vielleicht von denen, die das immer nur sehr elitär betrachten, dieses Thema, ja? Was bedeutet das für dich? Also dein Auftrag quasi.
Also finde ich eine sehr, sehr wichtige Frage, weil ich frage mich das tatsächlich auch regelmäßig. Mhm. Ja, weil ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, egal in welchem Bereich man arbeitet, welchen Job man hat, welche Führungsebene oder was auch immer, das Schlimmste ist, wenn man so das Gefühl hat, eigentlich verkaufe ich mich, ja, eigentlich prostituiere mich. Mhm. Also diese Authentizität und diese Überzeugung, wir müssen alle sehr hart arbeiten in diesen Zeiten, egal in welchem Bereich wir sind. Ja. Und da muss es wirklich auch echt sein. Also ich würde sagen, was bedeutet es für mich, Philosophin zu sein? Also Philosophin ist ja kein geschützter Begriff, ja, und es wird viel Missbrauch auch betrieben. Also für mich, wie gesagt, bedeutet es immer sozusagen darauf zu achten, nicht zu sehr in dieser Elfenbeinturmtheorie zu verbleiben, nicht zu sehr sozusagen nicht mehr anschlussfähig zu sein an die wirkliche Welt. Immer sozusagen zum richtigen Moment den Transfer von der Theorie in die Praxis zu finden. Und was für mich auch wichtig ist, ja, weil ich habe natürlich schon Ansprüche, was Inhalte betrifft. Ja,
klar.
Und ich finde es auch wichtig, differenziert zu denken, wozu habe ich es denn studiert. Aber niemals langweilen. Ja? Erst recht, wenn du dich Philosoph nennst, langweile niemals. Das ist für mich wirklich die Todsünde. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt ins seichte Entertainment übergleiten will, sondern es muss Seriosität und Intensität, ja, das ist so vielleicht so ein bisschen das, wofür ich lebe. Ich sage immer, das Leben ist ein Thriller. So.
Ja,
das ist das tatsächlich, ja, gerade in heutigen Zeiten, ein ganz besonderer Thriller. Jetzt hast du gesagt, du warst auf der Uni, wolltest es allen zeigen, dass du es kannst, dass du da intellektuell mitkommst, dass du einen guten Abschluss machst. Dann warst du an dem Punkt, wo du gesagt hast, das reicht dir nicht. Jetzt hast du es allen gezeigt, jetzt gehst du nochmal zurück ins, ich sag's einfach mal so, ins normale Leben, um dort das Thema Philosophie vielleicht auch neu zu entdecken. Jetzt mal für uns, die sich vielleicht tagtäglich nicht so mit diesem theoretischen Philosophie-Wort umgeben. Wie würdest du Philosophie erklären? Was ist Philosophie?
Auch das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich auch eine philosophische Frage, nämlich in der sogenannten Metaphilosophie. Also die beschäftigen sich nur genau mit dieser Frage, was ist Philosophie? Also ich würde auch da wieder persönlich antworten. Für mich beginnt alle Philosophie mit dem Staunen. Ja, Staunen darüber, dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts. Wir hatten schon von den alten antiken Philosophen gesprochen. Ja, die haben sehr viel gemein übrigens mit kleinen Kindern. Ja, die sind auch meistens kleine Philosophen, weil sie staunen über alles. Mhm. Sie kennen nichts, sie sind neugierig. Vor allen Dingen nerven sie einen unglaublich mit Fragen. Und dieses kritische Fragen stellen, ja, das ist sozusagen dieser zweite Bestandteil, der sich aus dem Staunen ergibt. Immer weiter fragen. Und dann würde ich vielleicht so als dritte Definition, das für mich ganz wichtig ist, jetzt auch bis heute bei allen Projekten beruflicher Art, die ich mache, ist es für mich ganz fundamental. Philosophie ist ein unendliches Gespräch, ein Dialog. So wie wir jetzt hier sitzen zu dritt, Dialog beinhaltet auch Streit. Ja, ihr habt schon angefangen mit so ein bisschen mit so einem gepflegten Streit, schon am Montagmorgen. Ja,
das kommt oft vor.
Aber ich glaube wirklich, das ist das, worauf es ankommt, auch in der guten Philosophie. Nicht monologisch zu denken, sondern immer wieder den Dialog zu suchen. Das ist für mich Philosophie und also das ist praktisch. Ja, das haben wir in jedem Bereich. Das hat man nicht nur in der Akademie.
Ist das vielleicht auch, was Menschen abschreckt vor diesem Thema Philosophie, wenn man eben genau denkt, da geht es nur um Theorie?
Absolut.
Und nicht nur, oder anders vielleicht auch, Angst sich zu öffnen?
Total. Liegt natürlich auch generell an der deutschen Kultur. Ja. Also im anglosächsischen Bereich in den USA gibt es auch die sogenannte Figur des Public Intellectual. Ja, da sind auch Philosophen, sind total schmerzfrei, was so diese vermeintliche Barriere zwischen High und Low betrifft. Mhm. Ja, bei uns in Deutschland, wir haben ja sehr lange erst Schwierigkeiten gehabt. Ja, jetzt auch, jetzt haben wir auch einige Philosophen, Philosophinnen, Soziologen, die auch in Talkshows gehen, die sogar sich geschmeichelt fühlen, mal ja, in der Talkshow zu sein. Mhm. Unter Umständen. Aber es ist eher so eine neuere Entwicklung. Wir sind da so relativ verkrampft. Und ich glaube, da ist noch ein gutes Stück Arbeit zu tun. Und ich sehe mich auch ein Teil meiner Aufgabe zu sagen, nein, also es ist total, also ich will nicht sagen, es ist barrierefrei, aber ihr könnt alle mitreden. Ja? Es ist meine Aufgabe, eine Sprache zu wählen, wo ich verständlich bin. Also Entschuldigung, es ist meine Aufgabe.
Ja, aber wie oft denkst du denn dann in so einem Zusammenhang auch über dein eigenes Sein nach?
Also über mein eigenes Sein denke ich schon mal gar nicht nach. Ach, ja, guck. Weil, nee, also das interessiert mich null. Weil ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Ja, ich bin in dem Körper, ich sehe mich ja nicht. Ich schaue aus den Augen raus, in denen ich bin. Ja, dann sehe ich euch. Worüber ich mir sehr viele Gedanken mache, Tag für Tag, sind tatsächlich Menschen, andere Menschen. Wie ich wirke, ja, wie andere mich wahrnehmen, wie ich mit anderen Menschen umgehen kann, eher so, dass ich sozusagen sie nicht verletze, aber sie gleichzeitig fordere vielleicht, je nach Kontext. Mhm. Und wie generell menschliche Beziehungen sind und was man darüber lernen kann, auch für sich, meinetwegen, wenn du so willst, für dein eigenes Sein. Mhm. Darüber denke ich sehr viel nach.
Das finde ich spannend.
Ja, und damit so eine indirekte Beantwortung der Frage, die wir uns als nächstes so vorgenommen haben, nämlich welche Fragen treiben dich persönlich aktuell besonders um?
Alle?
Alle, ja.
Ja. Ja, es ist
aber kann man denn da noch schlafen?
Ja, wenn
du den ganzen Tag nur nachdenkst, ja. Du gehst wahrscheinlich mit einem Grübeln ins Bett auch. Oder also gibt es mal Phasen, wo du mal alles sein lässt,
nee.
Wenn man über Sein spricht?
Nee, also ich bin Workaholic. Ja. Ich arbeite 24/7 die ganze Zeit, aber das ist für mich auch Teil des Sinn des Lebens, weil ich eben das Privileg habe, wirklich einen Beruf ausüben zu dürfen, der für mich wirklich sehr sinnvoll ist und wo ich auch das Gefühl habe, ich kann irgendwie was weitergeben. Und es ist eben nicht narzisstisch, monologisch und ja, und das Leben ist schwierig und anstrengend genug. Und ich meine, jeder kann auch nur das, was er kann. Und
stimmt.
Ich könnte nie eure Jobs machen, zum Beispiel. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja? Ich bin halt Philosophin. Ja.
Cool.
Ja, bemerkenswert. Und jetzt kommen wir schon zu unserem Job, nämlich dem gedruckten Papier. Ne? Carsten hat es schon eingehend erwähnt, du bist Chefredakteurin des zweimal jährlich erscheinenden Magazins Human. Warum ein Printmagazin in einer digitalen Welt? Wer schreibt, der bleibt?
Ja, also ich habe ja Human schon gegründet 2023. Und schon da war natürlich die Ursprungsüberlegung ja, in welchem Format, wie man heute so neudeutsch nennt, machen wir denn das Magazin? Und das war für mich sonnenklar. Ja. Ja. Also ich glaube fest an Print, auch als Buchautorin übrigens. Ja. Also insofern ist das Papier, auch seit meinem Studium, ich bin aufgewachsen, ja, noch in nur Papierzeiten, für mich wichtig. Aber warum jetzt eben dieses Printmagazin? Ich glaube, dass nach wie vor Print, vor allen Dingen bestimmte Arten von Magazinen, etwas ganz Besonderes bieten können. Das eben auch ein Podcast nicht bieten kann und eine Talkshow nicht und ja, irgendwelche YouTube-Geseire. Das soll jetzt nicht böse klingen, ja, das kam aber jetzt gerade leider so rüber.
Nee.
Nein, also es ist wirklich ein sich einlassen müssen auf Inhalte. Ist auch nicht so, wenn ich zu Pumuckl zum Beispiel anschaue, ist auch toll, ja. Aber ein Printmagazin zwingt mich, und ich glaube, das ist auch eines der zentralen Themen dieser wilden Welt, zwingt mich, einen Fokus erstmal zu kriegen und dann zu halten. Wirklich aktiv etwas zu lesen, zu verstehen und dass das dann eben hängen bleibt. Ich glaube, das verdanken wir dem Papier, vor allen Dingen, wenn es auch schön ist. Ja, also ich bin ein großer Freund auch der hochwertigen Fashion-Magazine zum Beispiel auch. Und generell, ich war immer schon Zeitschriften-Junkie. Ich bin wie Andy Warhol eigentlich. Jede Woche so ein Stapel.
Also da rennst du hier bei uns natürlich auf die Türen ein, ja. Total. Sehr schön, dass es solche Menschen noch gibt und die so eine Brandrede für Print halten können.
Ich glaube, es
werden und nicht aus der Branche kommen.
Nee, also. Ich glaube aber, es werden mehr, ja, weil ich bin ja nicht in dem Sinne vom Fach, aber ich glaube wirklich, ja, dass je mehr digitaler wir werden, ja, je mehr alles virtueller wird, je komplexer die Welt ist, die Menschen lieben die Artefakte, ja, sie lieben Schuhe, die schön sind. Meinetwegen Schuhmachermeister. In dem Viertel, wo ich wohne, gibt es jetzt ganz junge Schuhmachermeister. Ja? Sie lieben die Natur und sie lieben eben etwas, das bleibt. Ja? Und das sich immer mal wieder auch raus. So Collectibles. Mhm. Also das war auch meine Idee ursprünglich, mhm, ja? mit Human. Ja.
Wer liebt denn Human? Wer ist deine Zielgruppe? Wer ist eure Zielgruppe?
Also in erster Linie sind es schon, nach allem, was wir sagen können, strategische Entscheiderinnen und Entscheider aus Unternehmen und zwar komplett durch die Bank. Das sind Mittelständler, das sind von Großkonzernen, verschiedene Führungsebene, durchaus auch schon ein bisschen diese höheren Levels, aber eben auch aus Branchen. Wissen wir, weil wir auch auf unseren Newsletter viele Zuschriften kriegen, zum Beispiel, die eigentlich vermeintlich jetzt so aus Branchen kommen, die ein bisschen unwahrscheinlich sind. Zum Beispiel hatten wir einen Geschäftsführer, der geschrieben hat vor einiger Zeit aus dem Steinbruch.
Aus dem Steinbruch?
Steinbruch, ja, Steinbruch.
Krass,
ja.
Gibt's auch noch.
Und ja, und das ist eben, das ist halt, ja, das ist was Schönes, ja, wenn man so unterschiedliche Menschen erreichen kann.
Voll. Also ich finde, ich da kurz noch einhaken darf, Carsten.
Darfst du.
Ich finde es deswegen so interessant und das soll jetzt auch gar nicht despektierlich sein, aber es gibt in vielen Bereichen der unternehmerischen Welt eben Menschen, die aus den Jahrgängen entscheiden, die Digitalisierung, glaube ich, in der Geschwindigkeit gar nicht mehr richtig einschätzen können und sich schnell von Mainstream leiten lassen, KI, alles geil, das müssen wir haben und so weiter. Und ich finde, wenn dein Magazin dann genau sich an diese Menschen adressiert und am Ende sie auch das besser einschätzen können, weil sie halt von einer anderen Seite diese Betrachtung auch nochmal bekommen. Also grundsätzlich die Effizienz von KI zu verstehen, aber trotzdem die Menschlichkeit und den philosophischen Ansatz, da diesen Aspekt damit reinzubringen, damit sie es besser bewerten können, was das bedeutet, das eigentlich dann für mein Unternehmen, wenn ich diesen Schritt gehe, mit welcher Konsequenz möglicherweise auch, finde ich, nimmt euer Magazin wirklich einen wichtigen Baustein ein in dieser gesamten Kette. Ja, weil sonst vieles ungefiltert einfach so durchrutscht. KI brauchen wir, implementiert und fertig ab.
Okay, aber dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück vielleicht, weil draußen nicht jeder das Magazin jetzt vielleicht auf Anhieb kennt, Human. Seid ihr ein KI-Magazin? Ihr heißt aber Human. Also geht es da um den Menschen im Zeitalter der, ich sage jetzt nicht Digitalisierung, sondern tatsächlich der künstlichen Intelligenz. Also was ist so das Leitmotiv, worum geht es im Heft?
Also absolut, das ist schon mal ziemlich gut beschrieben. Also wir würden uns tatsächlich verstehen als ein Mindshift-Magazin. Das heißt, es ist ein Printprodukt, das wirklich dazu einlädt, mal so ein bisschen fundamental die Perspektiven zu shiften und wirklich diese ganze Welt der Technologie, der Digitalisierung, der KI aus einer Perspektive zu betrachten, die im Wesentlichen menschlicher Kontext ist. Wir haben jetzt einen neuen Claim. Der Claim lautet: Rethink Intelligence, Reclaim Humanity. Und ich erkläre kurz, was wir damit meinen. Mensch im Mittelpunkt, ja, du sagtest es schon oder deutet es an, Carsten. Wir sind angetreten mit Human, diese wahnsinnig spannende KI-Transformation zu begleiten. Und wir entwickeln und bewegen uns natürlich mit. Ja. Am Anfang ging es nur darum, was für eine Revolution. Ja. Alle sind total baff. Boah, ey, was bedeutet das für den Arbeitsmarkt und so weiter. Es war auch noch diese Hype-Phase ganz am Anfang mit ChatGPT. Ja. Jetzt sehen wir aber, ja, es ist ein Stück weit normalisiert. Ja. Die meisten Menschen, gibt es so eine neue Studie auch von OpenAI, nutzen große Sprachmodelle auch im Alltag. Manche sagen es nicht, aber viele müssen es auch im Beruf und so weiter. Das verändert viel. Es hat sich normalisiert. Die großen, also es wird skeptischer. Man sieht auch, es ist eminent geopolitisch auf einmal, ja, also geoökonomisch auch relevant. Und jetzt sagen wir, das Magazin haben wir zu Recht von Anfang an Human getauft, weil es jetzt darum geht, Mensch und Menschlichkeit praktisch, ja, den Platz da zurückzuerobern oder nochmal sicherzustellen, zu bewahren. Wo stehen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung? Und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Ja, warum Human? Mensch im Mittelpunkt. Und das heißt für uns, wir wollen kein blödes Human-Washing betreiben. Ja, Human AI und so weiter, Trustworthy AI. Das ist nicht so unser Ding, sondern es geht wirklich darum, den Menschen in dieser Welt zu stärken. Wie machen wir das? Rethink Intelligence. Indem wir vorschlagen, und zwar sehr mit einem positiven Spirit, mit einem ganz vielen positiven Vibes, unsere Vorstellung von Intelligenz eben neu zu denken. Das heißt, wir glauben, wir brauchen beides. Die menschliche Intelligenz, menschliches Hirn und Herz, Intuition, gepaart mit KI.
Ist das auch so ein bisschen die Angst von uns allen, dass wir irgendwann nur noch Co-Pilot in diesem Leben sind, wenn die Maschine, sage ich jetzt mal, alles übernimmt? Weil du sagst, dass der Hype, für mich ist der Hype immer noch da, vielleicht weil ich nicht so tief drin stecke in dem Thema. Natürlich geht das an keinem vorbei, aber für mich ist es nach wie vor ein Hype-Thema. Und so ein bisschen ja auch getrieben, so ein Schwarz und Weiß. Entweder die Welt geht komplett zugrunde an dem ganzen Thema oder sie ist die Rettung.
Sehr gut, beschrieben. Das sind die Boosters auf der einen Seite, die sagen, ja, tschakka, ja, die Superintelligenz kommt, boah, ey, alles wird super. Und die anderen, die Doomers, die sagen, das Ende ist nah. Ja, nee, also so ist es natürlich nicht. Und was wir eben merken, auch mit Hume, was ich speziell auch gelernt habe, ich lerne wahnsinnig viel, durch die vielen Gespräche, es sind ganz, ganz viele Personen, Menschen, Interviews, Persönlichkeiten in dem Magazin. Die Sache hat sich entwickelt. Also am Anfang haben wir immer gefragt, ja, wie gut ist die KI, wie schlecht ist die KI und wie schnell können wir die Dinger noch machen, wie produktiv, wie effizient, wie effektiv. Die Frage ist immer noch da. Aber jetzt merken wir speziell auch bei Veranstaltungen, die wir rund um das Magazin machen, speziell auch Talks mit Führungskräften und so weiter, dass die Diskussion sehr schnell dann von der KI, auch von der Frage gut oder schlecht, Weltrettung oder Weltuntergang, shiftet, ja, Mindshift, zu dieser großen Diskussion darum, wie gehen wir denn mit dieser Technologie um? Ja. Also wir merken mehr und mehr, es ist eigentlich eine Frage des Mindsets, der Kultur von Unternehmen und eben der Art und Weise, wie wir die Frage beantworten, was wollen wir überhaupt von der KI? In unserem Bereich, aber vielleicht auch in der Gesellschaft insgesamt, in der Wirtschaft.
Marc, bevor du die nächste Frage stellst, kommt mir gerade ein Gedanke, weil das, glaube ich, ganz gut passt. Du würdest unterstreichen, wenn wir draußen sagen, überlasst die KI nicht nur den Programmierern, sondern wir brauchen Soziologen, wir brauchen Psychologen, wir brauchen Philosophen, die das mitgestalten. Würdest du das unterschreiben?
Absolut. Also ich glaube, das ist die Zeit und es ist auch ein Grund, warum ich diese Zeit so wahnsinnig spannend finde und mich so lohnend finde, auch in dieser Zeit leben zu dürfen. Ich glaube wirklich, diese ganzen komplexen Probleme, angefangen mit der Frage, wie können wir KI wirklich gut machen, ist eine Frage sozusagen der Überwindung von sektoralen Logiken hin zu einem wirklich lustvollen, fachlichen Miteinander, nicht gegeneinander. Ja? Ich glaube, niemand kann sich's mehr leisten, in keinem Bereich mehr zu sagen, nee, interessiert mich nicht. Also Technologie interessiert mich, Philosophie interessiert mich nicht oder was auch immer. Sondern jetzt ist wirklich die Zeit des Dialogs und des Voneinanderlernens. Lernen ist überhaupt der Schlüssel. Das klingt dann schon wieder so blöd nach Schule. Aber also, wozu sind wir auf der Welt? Ja? Dass wir die Welt ein bisschen weiser verlassen vielleicht, als wir sie betreten haben? Ich weiß es nicht.
Das ist
Leben
ja dieser,
ist so kurz.
Das ist ja der Satz, den wir als Kinder immer alle gehasst haben. Ne?
Aber du lernst über diesen
für die Schule.
Furchtbar, ja, aber ist
über diesen,
so.
Über diesen Aspekt könntest du jetzt wahrscheinlich 3 bis 4 Stunden lang philosophieren. Also wir formulieren das so einfach, dass es diese Menschen braucht und diesen Regelkreis, in der sich die KI bewegt. Das Problem ist einfach nur, dass sich die KI so schnell weiterentwickelt, und auch da wieder Menschen sitzen, die das gar nicht beurteilen können, die aber an Positionen sitzen, wo sie genau das einfordern müssten, eigentlich diesen Dialog. Also anderes Thema, aber gleicher Effekt war damals Social Media, die Reglementierung für Social Media, alles versäumt im Prinzip. Also viele
da
Dinge, die wir heute
daraus lernen.
Genau, genau.
Haben wir daraus gelernt?
Und das ist genau, und das ist genau das Thema, dass eben dieses kritische Auseinandersetzen mit dem Thema KI und die Möglichkeiten, die daraus entstehen, für mich eigentlich gar nicht geführt wird oder wenn nur so, dass man es nicht mitkriegt, sondern eigentlich steht immer nur der technologische Fortschritt, den die KI mit sich bringt und
Least
alles Positive.
Human.
Ja, genau.
Human,
ja, ja,
ganz genau.
Ja.
Das, da geht es wirklich ums Differenzierte. Ja, also wir sind wirklich angetreten, wir wollten Mut machen, gerade auch für den Innovationsstandort Deutschland und Europa. Ja? Weg vom Defetismus, weg von dieser Larmoyance. Ja? Wir sind ja sehr gut, also gerade wir Deutschen im Jammern. Ja?
Ja,
wir jammern über alles und wenn uns nichts mehr einfällt, worüber wir jammern sollten, dann jammern wir, dass wir jammern. Ich nenne das Meta-Jammern. Ja? Das möchte ich hier an dieser Stelle mal einwerfen. Nein, also unbedingt auf der einen Seite, glaube ich, müssen wir wirklich viel, viel größer denken, weil das ist ja auch etwas, das uns die KI ermöglicht. Ja? Je mehr sie uns, also ich meine, wenn man mal so Machtdynamiken weglässt, je mehr sie uns theoretisch Routinen abnimmt, ja, desto mehr haben wir wieder die Möglichkeit, Mensch zu sein, groß zu denken. Ja? Und ich glaube, das ist wichtig, diesen Mut, ja, gerade in Deutschland, dieses Positive. Ja? Also ich bin, ja, du sagtest das sehr leidenschaftlich, ja, und deswegen, also ich denke, wir haben keine Zeit zu verlieren. Worauf warten wir?
Das ist ja das, was ich
meine. Und auf der anderen Seite aber natürlich müssen wir ein bisschen kritisch bleiben, ja? Weil es ist ein Riesenmachtthema. Denken wir an USA, denken wir an China, denken wir an die Big Techs.
Das wäre jetzt mein nächstes Thema in dem Kontext gewesen. Ja, genau. Überlassen wir das alles wieder einigen wenigen US-Konzernen und Firmen und machen uns von denen abhängig, weil am Ende, und das hat es ja schon bei ChatGPT nachweislich gegeben, dass gewisse kritische Dinge einfach ausgeblendet wurden. Also der am anderen Ende die KI formt, natürlich dadurch auch natürlich Meinungsbildung betreiben kann, indem man halt eben die KI.
Ja, aber gibt es überhaupt zwischen USA und China, gibt es da noch einen, wir können da mitreden? Ich weiß es nicht, ich bin nicht so tief drin, aber ich habe das Gefühl,
halt mal entscheidet sich
alles
damit.
Zwischen China also, und.
Wir müssten halt mal anfangen, ob wir da jemals hinkommen, weiß man nicht, aber wir haben ja keine dummen Menschen hier leben, sondern wir haben hier auch gute Wissenschaftler. Das Problem ist einfach nur, dass wir uns so schnell zurücklehnen und die Technologie schon da ist, annehmen und uns dann immer denken, wo ist da noch Platz für
völlig
mich?
Richtig, ne? Völlig richtig, völlig richtig. Ja, das ist Passivität, ja. Teilweise auch vorauseilender Gehorsam. Ja, genau. Ja. Es zwischen China und USA liegt Europa. Wir glauben ganz fest an Europa. Thema technologische Souveränität ist jetzt auch ganz heiß, ja, in den meisten Unternehmen eigentlich. Und wir haben jetzt neu auch in Human deswegen einen englischsprachigen Europateil, wo wir uns genau eben damit befassen. Mhm. Ja. Was sind die Chancen jetzt für Europa? Was können wir von China auch lernen? Mhm. Ja, auch da wieder konstruktiv für unsere Schlüsselindustrien, angefangen mit Automotive natürlich. Ja. Und nein, also ich denke grundsätzlich auch da wieder jetzt mal runtergebrochen, so auf meine persönliche Haltung wäre wirklich, du hast keine Chance, also nutze sie.
Ja, genau. Also du hast... Immer nein. Wenn du nichts machst, machst du nein. Aber das wenn stimmt. Du wenigstens was machst und du scheiterst, dann ist es so wie vorher. Aber die Chance, etwas zu schaffen, die ist auf jeden Fall gegeben. Wenn wir auf Human nochmal zurückkommen, magst du uns einen kleinen Einblick geben? Wie entsteht eine Ausgabe bei Human und auf welches Netzwerk könnt ihr vielleicht auch zurückgreifen an spannenden, sag ich mal, Gastbeiträgen und so weiter und so fort?
Also wir sind ein sehr kleines Team. Mhm. Ja. Wir beobachten sehr stark die Entwicklung international. Also auch das ist vielleicht was Besonderes an Human. Es ist ein Magazin natürlich für den deutschsprachigen Raum, für Europa. Aber wir haben von Anfang an gesagt, also wir müssen immer wieder dieses muffige Deutsche. Also ich bin ja auch Deutsche, ich bin Bayerin, ja, also nichts gegen die Deutschen. Ja. Aber wir neigen halt ein bisschen dazu, dass wir oftmals so ein bisschen zu muffig und zu saturiert vielleicht sind. Wir wollen es aufbrechen, immer Mindshift, immer wieder neue Richtungen gehen. Und deswegen, weil du sagst Netzwerk, also unsere Contributors, Fremdautoren, aber auch unsere vielen, vielen Interviewpartner. Also nochmals, also Dialog ist so wichtig. Das Magazin ist voller sehr interessanter Persönlichkeiten, die wir aber im Dialog befragen. Das ist eine Textform, die wir sehr adäquat finden. Und die finden wir tatsächlich über, also im Netzwerk, ja, die finden wir über das Thema. Mhm. Weil KI nicht so sehr verbindet wie die Menschen. Ja. Und was ich seit 2023 wirklich durch die Auseinandersetzung mit der KI-Technologie gelernt habe, ist, dass was du am allermeisten lernst, ist, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ja. Und diese wahnsinnig spannende Frage. Und insofern, ja, es ist tatsächlich seit 2023 ein Riesennetzwerk auch international entstanden an Menschen, die sofort sagen, das ist ein interessantes Konzept, ja, das gibt's so noch nicht, ja, das ist irgendwie mal was anderes. Und ich glaube wirklich, dass es auch inspiriert, wenn man sagt, ja, also ich trage dabei als Interviewpartner oder als Essayist meinetwegen, ja, dieses Thema nochmal auf eine andere Weise weiterzutragen, auch in die eigenen Bereiche. Also, ja.
Und jetzt habt ihr immer einen thematischen Schwerpunkt auf dem Heft in der Regel und es wird das Vertrauen. Ja, wie geht ihr das an? Also wie kommt ihr zu dem Thema und wie bereitet ihr das Thema dann inhaltlich auf?
Also die Richtung ist eben immer vom Menschen zur KI und nicht umgekehrt. Ja.
Das ist schon mal gut.
Und das Thema Vertrauen ist einfach das Thema, ich würde sagen speziell seit jetzt Anfang 2025, es liegt so dermaßen in der Luft. Das beschäftigt alle Menschen, auch vielleicht Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht so nah aus irgendwelchen Gründen mit KI befasst haben. Es ist erstmal natürlich demokratiepolitisch ein ganz wichtiges Thema. Es ist ganz relevant natürlich, was KI betrifft. Ja, wir sprechen ja eben von trustworthy AI. Wie vertrauenswürdig ist die Technologie? Aber eben mehr und mehr auch, was eben, je digitaler, je virtueller auch unser Leben und Arbeiten wird, wie ist eigentlich das Vertrauensverhältnis zu uns Menschen zueinander? Ja? Was können wir tun, um sozusagen auch die richtige Balance zu halten zwischen Vertrauen und gesundem Misstrauen. Das hat uns sehr beschäftigt.
Wir hatten es eingangs ja mit meiner kleinen Schraube, die gerissen ist. Und ich meine, ich bin Gott froh, dass ich nicht bei 25 km/h irgendwo mit den Kindern in eine Mauer eingeschlagen bin. Das heißt, ein Grundvertrauen hat man immer. Die Frage ist jetzt beim Thema KI, brauchen wir da auch ein Grundvertrauen oder geht das darüber hinaus?
Also ich denke, das Stichwort ist auch da wieder Kontext. Es kommt drauf an, ja, es kommt auf den Kontext an.
Ja.
Und ich glaube, wir neigen auch dazu, ja, vielleicht auch speziell wir Deutschen, wenn wir sehr prinzipientreu sind, zu absolut zu denken.
Die Deutschen kommen nicht gut weg hier heute.
Nee, also Entschuldigung, ich finde, es ist richtig, jetzt in dieser Zeit ein bisschen selbstkritisch zu
absolut.
Sein. Schließlich wollen wir auch einen Aufbruch.
Absolut.
Ja?
Absolut.
Also Vorsprung für Mutige, ja, auch dafür stehen wir. Also wir brauchen mutige Menschen, ja, die auch selbstkritisch sind und von da kann ich dann alles bauen, ja.
Das stimmt.
So, also die Frage war jetzt,
ob wir zunächst mal ein Grundvertrauen brauchen für die KI.
Genau.
Oder eher immer kritisch rein.
Genau, also wie gesagt, ich glaube, Prinzipientreue ist gut, ja, aber ich glaube, wir dürfen nicht aus der Prinzipientreue so eine Art Werte- oder Moralabsolutismus machen. Und ich glaube, gerade auch was Vertrauen betrifft, wenn man ein Beispiel aus dem Alltag nimmt, Vertrauen ist nicht absolut, ja. Ich kann im Job zum Beispiel einem Menschen vertrauen, weil er sehr kompetent ist in bestimmten Bereichen, ja. In anderen vielleicht nicht, ja. Und genauso ist es auch in Freundschaften und so weiter.
Wenn man das jetzt philosophisch hinterfragt, was ist denn aus deiner Sicht Vertrauen? Ist das ein Gefühl oder ist es eine Entscheidung für irgendetwas?
Also ich würde sagen,
oder ist es einfach da?
Nein, auf keinen Fall, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist erstmal eine Haltung, eine mutige Haltung, mit der ich einen Schritt ins Ungewisse plane, ohne zu wissen, was mich erwartet.
Mhm. Also in die Zukunft gerichtet.
In die Zukunft gerichtet. Es ist sozusagen ja auch, also es ist, ich würde nicht sagen, es ist ein Gefühl. Es ist dann, wenn ich sage, ich habe diese Haltung des Vertrauens, es ist eine Art, also wie auch der Soziologe Georg Simmel so schön gesagt hat, ein Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen. Mhm. Aber ich wähle ihn freiwillig und ich mache mich damit natürlich verletzlich.
Ja,
aber was ist die Alternative? Also Niklas Luhmann, ein anderer sehr wichtiger Soziologe, der berühmte Systemtheoretiker, Niklas Luhmann sagte ja so schön, Vertrauen dient der Komplexitätsreduktion, ja. Vereinfacht Prozesse, wo kommen wir denn dahin? Ja, wir haben in Deutschland dieses Problem, ist immer schon wieder bei Deutschland, Entschuldigung, aber da gibt's einfach so viele gute Beispiele. Bürokratie, ja. Wo kommen wir denn, wenn ich wenn ich für alles ein Formular ausfüllen muss? Wenn gar nichts mehr über Vertrauen läuft und insofern ist es so ein Schmiermittel. Man könnte fast auch sagen, es ist die unsichtbare Infrastruktur von Wirtschaft und Gesellschaft.
Ja. Wir wären wahrscheinlich sehr einsam, wenn wir nicht vertrauen würden, weil dann gehst du ja gar nicht mehr vor die Tür. Traust dir nicht mit Menschen zu sprechen, weil du Angst hast, verletzt zu werden, enttäuscht zu werden.
Ja, also ich glaube, es gibt, wie du das schon gesagt hast, unterschiedliche Stufen von Vertrauen. Also ich glaube, dass Vertrauen nicht ein Begriff ist, der in seiner Intensität in jede Richtung gleich wirkt, sondern ich sag, wenn ich das jetzt auf eine KI und den Nutzen, fühle ich mich sicherer, wenn ich mit ChatGPT ein Thema bearbeite, das ich selber sehr gut beurteilen kann, da habe ich ein Grundvertrauen. Aber wenn ich in Bereiche gehe, wo ich mir unsicher bin, lässt das auch nach. Ja, weil natürlich schon bekannt ist, das bleiben wir mal jetzt bei der KI, gerne auch halluziniert wird und zwar so gut, dass du es dann nicht mehr unterscheiden kannst. Also kannst ja mal, ich habe sehr früh bei ChatGPT mal eingegeben, was ist eigentlich der MZV? Und dann wurde der in Hamburg verortet, weil da eben große Verlagshäuser arbeiten ja nur mit Logik. Ja, und wo du dann relativ merkst, da musst du halt aufpassen. Und deswegen glaube ich, also das wäre auch die Frage, wenn wir sagen, wir vertrauen KI, also können wir das überhaupt oder vertrauen wir eigentlich den Menschen dahinter? Also das.
Genau, in Graden, wie du völlig richtig sagst, Marc, muss mir einfach nur mal mit gesunder Menschenverstand, ist so wichtig und so unterschätzt, ja. Ich muss kein Intellektueller sein, um gesunden Menschenverstand zu haben. Mich einfach mal fragen, was kann denn KI, was können Sprachmodelle basieren auf Wahrscheinlichkeiten? Das heißt, ich kann im Bereich, wo ich mich auskenne, wie du sagst, natürlich, arbeitet man mit ChatGPT. Man kontrolliert es, man prüft es, man fragt mit dem gesunden Menschenverstand, kann das sein? In anderen Bereichen, zum Beispiel bei Rechenaufgaben, weiß ich nicht, ob das unbedingt richtig wäre. Ja,
also für mich ist das aber genau das Problem. Da beißt sich die Katze so ein Stück weit halt echt in den Schwanz, also bei dieser Logik.
Aber mal im Ernst, ist es wirklich so, dass wir sofort hinterfragen? Also hinterfragst du sofort, Rebecca? Nee. Also allein, wenn ich mit meinem Handy was bei Google eingebe, Frage, dann habe ich erstmal mein, ich habe ein kleines Handy noch, so ein Mini, da ist mal, sehe ich nichts mehr, außer das vorgeschriebene KI-Ding von Google. Mhm. Darunter kommt dann nichts mehr. Da kommt kein Link, gar nichts. Mhm. Für mich erstmal so ein Hinweis, okay, da ist dann schon alles da drin, ich muss nichts mehr prüfen, das ist alles schon vorgeprüft.
Sehr suggestiv.
Das ist, ja, aber das ist ja die Angst, oder? Also naja, das wäre das meine Angst, nein, weil ich meine, wie gehen wir damit um?
Also deswegen meine ich das mit Katze beißt sich in den Schwanz, weil am Ende wird ja die Gesellschaft aus meiner Wahrnehmung gerade zur Passivität erzogen.
Also das meine ich damit.
Alle digitalen Medien reden ja, also geben dir ja Welten vor, in die du dich einfinden sollst, du sollst möglichst wenig hinterfragen. Und das meine ich, wenn du so eine KI implementierst mit Katze den Schwanz, wenn wir uns gleichzeitig eine Generation erziehen, die weniger nachdenkt, sondern vielmehr das aufnimmt, was einem erzählt wird, ist das halt eine absolute Gefahr.
Ganz genau. Auch deswegen gibt's Human. Ich stimme dir total zu. Auch deswegen gibt's Human. Es ist ganz klar die Gefahr. Es gibt ja mittlerweile auch zahlreiche Studien, ja, dass KI, also wir verblöden, ja, genau durch diese diese angenehme, also wie beim Catering, ja, wir kriegen alles auf das Buffet, ja, und wir müssen nur noch irgendwie tippen und klicken, eigentlich müssen wir gar nichts mehr machen. Wir können in unseren Sesseln sitzen, wir können alles bestellen, alles macht die KI, jetzt haben wir dann bald unsere Brillen und so weiter. Und ja, also das ist eine totale, es ist extrem gefährlich, ja, für Kultur, für Zukunft, für Innovation. Ja. Nein, und deswegen ist es eben auch wiederum so eine spannende Zeit. Und es ist jetzt wirklich an uns, ja, wir Erwachsenen, ja, ich habe jetzt keine Kinder, aber gerade deswegen, ja, ist mir das so wichtig, weil ich möchte nicht, ja, dass ich meine Patentöchter oder ja, die Enkel meiner Freundinnen, dass die alle vollkommen verblödet sind und dann irgendwie, nee, das machen
wir
nicht.
Aber das ist echt ein echter Erziehungsauftrag, ne?
Absolut.
Das ist genau die Gefahr. Aber ja, aber
das ist immer so einfach, ne? Ein Erziehungsauftrag. Jetzt bleibt es wieder bei den Eltern, die den Erziehungsauftrag haben. Ja? Also
nee.
Die erste Zündungsstufe war Social Media, jetzt haben die zweite Zündungsstufe, jetzt sind wir durch Social Media schon so irgendwo, ich will nicht sagen eingeschränkt, aber wir gucken die Videos auf TikTok und glauben ja mittlerweile auch über TikTok Fakten oder gut recherchierte Fakten transportiert werden. Das glauben ja viele. Ja? Und jetzt haben wir KI. Also wir werden ja immer weiter getrimmt in diese Richtung. Und wenn man dann aus Amerika hört, Trump, der sagt, wir dürfen KI nicht regulieren, weil das ist ja irgendwie auch das, worüber wir gerade reden. Müssen wir das irgendwo regulieren? Müssen wir da Spielregeln entwickeln? Trump sagt auf gar keinen Fall, weil dann überholt uns China. Also wo reden wir da noch mit?
Ja, also um da nochmal auf den Anfang zurückzukommen, das ist natürlich jetzt ein weites Feld, das du aufgespannt hast, ja, von Kindererziehung bis zu Donald Trump. Ich beginne mal bei der Kindheit, also ich finde völlig richtig, ja, die Eltern, die sind nicht wieder alles nur ist die Schuld der Eltern oder die Schuld der Mutter oder was weiß ich, sondern überhaupt nichts. Und ich glaube einfach, aus meiner Sicht, gerade weil ich eben keine Kinder habe, wäre sozusagen meine Intuition, ich glaube, eine gute Erziehung würde heute auch darin bestehen, dass auch Kinder ihre Eltern ein bisschen mehr miterziehen. Also wir haben ja eh auch in der jungen Generation, wir haben ja mehr so partnerschaftliche Verhältnisse jetzt Eltern-Kind, was super ist, ja. Aber ich glaube, also in der Wirtschaft gibt es ja diesen Begriff Reverse Mentoring. Also dass sozusagen nicht nur der Älteren mit den Jüngeren was beibringt, sondern auch umgekehrt. Und ich glaube, wenn wir mehr auch in den Familien sprechen, ja, und auch lernen, wie gehen denn meine Kinder eigentlich damit um? Und ist es wirklich so, ja, unser Pauschalurteil, ja, die sind alle jetzt schon alle aus wie Kim Kardashian oder so, die Mädchen und die Jungs sind alle Gamer und haben ihre Sixpacks und so weiter. Das ist alles so normiert, aber weit gefehlt. Also das ist eben auch für mich dieses große Geschenk mit Human von Anfang an. Pauschal scheint es immer so, alles ist schwierig, alle werden irgendwie so eingeordnet in Schubladen, alle werden geframed und so. Sobald du aber anfängst, mit Menschen zu sprechen, ob das Expertinnen sind, Experten, ob das deine eigenen Kinder sind, sobald du zuhörst, das ist wieder, alle Philosophie beginnt mit dem Staunen, ja, mit diesem Unvoreingenommen. Jetzt lass uns mal sprechen und so. Und wie siehst du das? Und dann glaube ich wirklich, dass auch Kinder heute Eltern sehr viel beibringen können über die Zeit, in der wir leben. Und dann können Eltern wiederum auch besser einwirken auf die Kids.
Kritisch bleiben.
Glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also daran schließt sich ja die Frage einfach an. Würdest du sagen, dass Technologie auch dazu führen kann, dass wir uns selbst vertrauen? Dass wir es verlernen, besser gesagt, uns selbst zu vertrauen? Sondern dass wir mehr auf das trauen, was wir da lesen, als auf die eigene Erfahrung? Und
Also auch da würde ich wieder sagen, es kommt darauf an. Ja? Es kommt auf eine bestimmte Kultur an im Unternehmen, in der Gesellschaft. Ich glaube zum Beispiel nicht auch an diesen Mythos technologischer Neutralität, ja? Sondern ich glaube schon, Technologie ist immer ein Ausdruck des Wirtschaftssystems und des Gesellschaftssystems, in dem wir leben. Und was meine Erfahrung war, seit, wie gesagt, den wirklich zahlreichen Events, die wir gemacht haben mit Human zum Thema KI, Digitalisierung, Mensch, dass je technischer eine, meinetwegen, Podiumsdiskussion geführt wird, mit je mehr Techies und je mehr auch meinetwegen Leuten aus HR und so weiter es darum geht, ja, was kann die Technik, wie effizient, wie Produktivität kann es sein, desto mehr ist dann am Rande, ja, dann bei den anschließenden Gesprächen, wird alles dann plötzlich ganz persönlich. Ja, und ich habe wirklich so das Gefühl, es ist dann genau so, dass gerade weil, ja, dieses alles, dieses sich zu sehr der Technologie vertrauen oder sich dahingeben, dass es dann irgendwie sehr schnell auch den Menschen dann wiederum, ja, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht langweilt, aber ihn doch sozusagen incentiviert, also ihn motiviert, wieder seinesgleichen zu suchen und dann wieder zurückzugehen zu diesem ganz analogen Gespräch und sich auszudrücken, wie geht's dir eigentlich damit, ja? Und wie sehr vertraust du eigentlich deiner eigenen Intuition, ja? Und wie sehr vertraust du eigentlich deinen Mitarbeitenden und so weiter? Das ist hochinteressant.
Das glaube ich. Und wenn man jetzt noch das unterschiedliche Bildungsniveau mit ins Spiel bringt, also Menschen, die einfach groß geworden sind, Dinge zu hinterfragen, und Menschen, die das eben nicht so gelernt haben, muss man ja auch nochmal darüber nachdenken, welche Strategie verfolgt man dabei, damit man das genauso leben kann, wie du es gerade beschrieben hast.
Genau, und welche Verantwortung ist eben tatsächlich auch bei den Entscheiderinnen, bei den Entscheidern, wirklich auch für, wirklich dieses, auch ein ganz, ganz großes Thema unserer Zeit, für Fairness, für Gerechtigkeit zu sorgen, auch dass KI kein Erste-Welt-Thema bleibt, ja, und das sozusagen, also das geht gar nicht. Wir haben alle eine wahnsinnige Aufregung und jetzt erst verstehen wir eigentlich wirklich, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Wir sind alle über 18, also, und jetzt ist die Zeit, wirklich wach zu sein, denke ich, und es ist aber keine Zumutung, ja, wie wir auch in Deutschland oft gerne denken. Ja, das Leben ist eine Kette aus ununterbrochenen Problemen, sondern es ist ein Geschenk. Ja? Mhm. Jetzt nochmal Verantwortung auch ganz anders zu denken, eben in Kombination mit Vertrauen.
Das heißt ja, wenn wir über das Thema Vertrauen sprechen, klar muss ich irgendwo in Richtung der KI ein Vertrauen haben, aber da stellt sich mir schon wieder die Frage, kann ich denn irgendwas Technischem überhaupt vertrauen? Kann ich das, oder vertraue ich dann eher den Menschen hinter der KI? Oder muss ich mir selbst vertrauen, eben genau die richtigen Fragen zu stellen, die eben kritisch sind, um zu hinterfragen, was ich da gerade mache und was mir da vorgesetzt wurde als Anwender dieser KI? Machen wir uns da nichts vor. Wo sind denn die, die die KI steuern? Das sind ja nicht wir. Das sind ja die großen Tech-Unternehmen. Also vertraue ich jetzt, muss ich mir mehr vertrauen oder kann ich solchen Menschen vertrauen wie einem Elon Musk oder einem Zuckerberg, dass die das schon gut machen? Weil am Ende ist, wie immer, viel Macht in der Hand von wenigen gefährlich. Also wem vertraue ich am Ende? Wem vertraue ich?
Na, ganz klar. Also ich würde auch jetzt nicht unbedingt Elon Musk vertrauen. Ich würde erstmal sagen, auch da wieder gesunder Menschenverstand, ja, wenn es um diese große und wichtige Frage geht, sollte ich mir jetzt erstes mal klar machen, ja, es geht um Milliarden. Ja. Mhm. Es ist ein Riesengeschäft. Und wenn es um Geld geht, dann geht es um Macht, völlig klar. Ja. Und schon mal da ist ein gesundes Misstrauen angebracht. Ich glaube aber, man sollte sich sozusagen nicht abschrecken lassen davon, dass man immer nur die ganz große globale Ebene betrachtet, sondern man wirklich schauen, situativ, in meiner eigenen Situation, in meinem eigenen Kontext, im Unternehmen, in meinem Bereich, ja, wie gehe ich mit der Technologie um? Natürlich, welche setze ich ein? Wie gehe ich damit um? Und vor allen Dingen auch, wie geht überhaupt, ja, auch mein Unternehmen damit um? Deswegen meinte ich eben vorhin so, ist es so wichtig, dieses Thema Mindset und dieses Thema Kultur. Jetzt ist es entscheidend, gerade für uns, ja, ich sage jetzt mal, Zwerge in Deutschland, in Europa, uns klar zu machen, was wollen wir von der KI, was können wir mit ihr tun, was wollen wir mit ihr bewirken? Und insofern ist auch das keine Frage, die sich nur sozusagen der oder die Einzelne an sich selbst stellen sollte, sondern das ist auch wirklich etwas, eine Frage des Dialogs und eben auch dessen, dass man wirklich schon auch, glaube ich, über die einzelnen Bereiche hinweg in einem Unternehmen zum Beispiel sich verständigt und austauscht. Mhm. Immer wieder Perspektivwechsel, Mindshift.
Rebecca, können wir uns selbst Vertrauen verlieren, so im Kontext der KI, die da kommt?
wenn wir es zulassen. Also auch das ist wieder eine Frage der Lebensführung und der Inspirationen, die wir zulassen, auch der Offenheit, mit der wir in die Welt gehen. Und es ist natürlich immer viel einfacher zu sagen, ja, ich halte mich ans Gewohnte und es kommt halt so und ich kann eh nichts machen. Also es tut mir herzlich leid, es ist wirklich dieses Thema Haltung. Es wird in diesen Tagen so viel moralisiert und so viel über Werte gesprochen und so weiter. Aber ich glaube schon, es ist wirklich immer wieder neu, es ist wie eine Übung, wie ein Experiment, immer wieder neu sozusagen, ja, sich zu justieren.
Jetzt habe ich neulich was gelesen, schreibt das Thema Vertrauen vielleicht nur ganz am Rande, aber gerade der Umgang mit dieser Technologie, wie man mit auch so Sprachassistenten reden soll, da lese ich dann, man soll die schlecht behandeln. Also man soll sagen, das hast du falsch gemacht, mach's richtig. Also man soll da schon richtig reingehen. Und da frage ich mich, was macht das mit uns als Mensch und mit uns als Gesellschaft, wenn wir einen Großteil unserer Zeit mit einem Chatbot reden und den aber nicht so ansprechen, wie wir es gewohnt sind als Mensch? Höflichkeitsform.
Also das hört sich schrecklich an. Also ich muss sagen, ich habe es noch nicht gehört, aber furchtbar. Ja. Und ich glaube, was auch philosophisch spannend ist, aber was auch tatsächlich generell arbeitstechnisch eine wahnsinnige, immer noch ungeklärte Frage ist, ist die Frage, die also sozusagen ein bisschen indirekt jetzt in deinem Impuls drin lag, was für eine Art von Beziehung haben wir eigentlich zu diesen Chatbots? Das ist ja völlig ungeklärt, weil es ist ja nicht mal der Status geklärt. Es ist kein Mensch, es ist eine Maschine, aber es ist eine sogenannte intelligente Maschine. Das ist unklar, ja. Also ich würde sagen, aus der menschlichen Perspektive jetzt herkommend, ja, alles, was wir sozusagen trainieren, also eben in dem Fall, also wir behandeln die KI schlecht, also wir sind frech zu ihr, wir sind wütend, wir peitschen sie und so weiter, das kommt wieder auf uns zurück. Ja, das ist eine Resonanz, also das würde ich unbedingt abraten.
Da bin ich genauso, da würde ich auch immer sagen, ist vielleicht eine Empfehlung, die muss man nicht wahrnehmen. Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, dass Höflichkeitsfloskeln zum Beispiel unfassbar viel Rechenleistung Kosten
bitte und Danke.
Und bitte und Danke und so, das kann ich ja noch nachvollziehen. Mhm. Aber selbst da finde ich, wenn man so, also betrifft die Frage bei dir, kommende Generationen, also unser Eins ist so sozialisiert, dass ich mich damit total schwer tue, auch nicht mal Bitte oder Danke zu sagen. Würde ich nie machen, also kommt einfach so raus. Aber ich gebe dir recht, wenn jüngere Generationen mit sowas aufwachsen und sowas erzählt bekommen, geht es vielleicht leichter von der Hand und dann fällt es im Alltag halt auch schwer, diese Höflichkeitsfloskeln dann anzuwenden. Ja, vielleicht ist es so.
Rebecca, wenn Vertrauen jetzt die Basis jeder Beziehung ist, oder sagen wir jeder guten Beziehung, kann das zwischen Mensch und Technik überhaupt funktionieren? So eine Vertrauensbasis?
Also meinst du jetzt einfach Vertrauen, dass die Antwort stimmt oder dass sie mit deinem Wissen nicht weiterarbeitet und anderen Preis
gibt? Sowohl als auch, vielleicht ist es so, denn so ein philosophischer Ansatz tatsächlich. Bei mir ist es so, das ist ein anderes Thema, was Vertrauen angeht, habe ich mit mir ein Thema mittlerweile. Wie gesagt, gehört hier nicht her. Das heißt, mir fällt es mittlerweile schon sehr schwer, auf Menschen zu vertrauen. So, jetzt soll ich auch noch Maschinen vertrauen. Also können Menschen und Maschinen sich vertrauen? Weil gegenüber, für mich ist ein Vertrauen, da gehört ja auch irgendwie ein Gefühl dazu. Und bei einem Menschen kann ich noch verstehen, der hat ein Gefühl, der sagt, den will ich jetzt nicht enttäuschen. Der Maschine ist es doch eigentlich im Prinzip egal.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine? Schwierig, ne?
Ja, also völlig richtig. Also ich denke, es ist vielleicht, kann man es so sagen, es ist einfach auch da eine Frage sozusagen der Lebenspraktiken, also welche Praktiken ich habe. Also oder jetzt mal anders ausgedrückt, auch welche Alltagsrituale ich habe. Ich glaube, was sehr hilft und sehr zuträglich ist für das Vertrauen, so wie du sagst, meinetwegen auch als Gefühl, also so würde ich es nicht nennen, aber ich respektiere das total, dann würde ich sagen, sollte das sozusagen wachsen, auch in einem bestimmten Rahmen. Und dieses Rahmen, das kann nur sozusagen, können nur bestimmte Alltagsrituale sein, die sich auch wiederholen. Ja? Also die antiken Philosophen haben immer gesagt, also eine Gewohnheit ist natürlich wirklich auch das, in dem ich wohnen sollte. Ja? Okay. Und die wichtigste Aufgabe des Menschen sei, es hat auch wieder mit Vertrauen zu tun, in dieser Welt wohnen zu lernen, auch in sich selbst wohnen zu lernen. Ich glaube, das geht nur über Praktiken, über Rituale und die kann ich in der Familie haben, die kann ich aber auch im Umgang mit Technik haben.
Okay.
Und so Stück für Stück sozusagen auch zu experimentieren, wo greift es und wo nicht.
Aber da sind wir ja eigentlich wieder bei dem Thema. Also es gibt unterschiedliche Arten von Vertrauen.
Klar.
Also die Frage ist, ob du Vertrauen gegenüber einem Menschen für dich selbst genauso definierst wie für eine Maschine. Also es kann wissensbasiert bei der Maschine sein, dass ich darauf vertraue, was kommt da raus. aber ob du ihr vertrauen kannst grundsätzlich, ja, also dich als Mensch wahrzunehmen, ist sicherlich nicht. Es ist
dann vielleicht eher an sich verlassen.
Ja, genau. Das ist genau ein bisschen was anderes, genau, als Vertrauen. Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass es dann eher so ist, dass wenn du Fälle schaffst, und jetzt gehen wir von der KI weg, sondern in allen Bereichen, wo du Technologie etabliert hast am Arbeitsplatz, also nehmen wir mal eine Fertigungsstraße, wo früher schwere Teile an das Band rangeführt wird und heute unterstützt sich dabei ein Roboter, vertraust du dem Roboter, dass er seinen Job gut macht und am Ende gehst du nicht mit einem krummen Rücken in Rente, sondern mit einem geraden Rücken. Ja, also deswegen glaube ich, dass es unterschiedliche Arten von Vertrauen gibt,
ja, klar,
die du für dich selber da an der Stelle einordnen musst. Ich würde nie einer Maschine so vertrauen wie meiner Partnerin.
Du vielleicht nicht, aber ja, es gibt ja auch genau das muss aber diese jeder, Beispiele. Es gibt genau, ja, die Beispiele, AI die in Companions, genau, die in ihrer, richtig, in schweren Zeiten eben nicht den Mut haben, vielleicht mit Menschen zu sprechen, sondern sprechen damit so einer AI und die AI fühlt sich dann, ist ja ganz einfühlsam und plötzlich gibst du dich dieser AI komplett hin.
Man muss sich halt da fragen, warum vertraust du einer AI mehr als einem Menschen?
Aber das, ne, ist jetzt, das ist ein ganz interessantes Beispiel, das mich auch zurzeit sehr beschäftigt. Also nicht zuletzt, was ich auch noch gemacht habe in meinen vielseitigen Tätigkeiten als Philosophin. Ich war sehr lange im klinischen Bereich, ehrenamtlich. Ich habe mit stationären Patientinnen und Patienten philosophiert in der Psychiatrie und in der Onkologie. Und deswegen interessiert mich generell auch dieses Thema, ja, Therapie, was kann man auch durch Gespräche erreichen an Heilung bei Menschen, interessiert mich sehr. Das Interessante ist ja, dass aktuell der häufigste Case, wie Menschen privat auch Sprachmodelle nutzen, Chatbots, ist tatsächlich zu therapeutischen Fragen, krass, zu Coaching-Fragen. Und das wiederum lässt natürlich auch wieder ein anderes Licht auf das Thema zwischenmenschliches Vertrauen, ja, werfen. Komplett. Wie viele Menschen sind sozusagen wirklich einsam, ja, in dem Sinne, als dass sie nicht ihrem Partner, ihrem Freund, ihrem Pfarrer, ihrer Pfarrerin, was weiß ich, vertrauen, sondern wirklich dann fragen. Also ich glaube, das ist natürlich dann auch wieder da, das ist ein anderer Aspekt von Vertrauen, den wir auch noch nicht berührt haben, so dieser Vertrauen in diese vermeintliche, manchmal auch tatsächliche, na, eher vermeintliche vielleicht, technologische Objektivität. Ja, das ist wirklich so der neutralste Ratgeber oder die neutralste Therapeutin, die es gibt und so. Also ich denke, grundsätzlich kann man bei allen Anwendungen sagen, also wenn wir von Sprachmodellen sprechen, alle Ergebnisse nehmen als Hinweise, als Anstöße, als Impulse, um selbst weiterzumachen als Mensch.
Da bleibe ich dabei. Würde ich einer Maschine nie Vertrauen schenken. In diesem Bereich nicht.
Ja, die Frage ist, ja, aber auf der anderen Seite ist das schon interessant, Rebecca, weil voll, wenn du mit jemandem sprichst, von dem du weißt, egal wie er mit dem Thema umgeht, er wird dich wahrscheinlich nicht verletzen, weil er vielleicht nicht ehrlich zu dir ist oder weil er einfach sehr objektiv ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfacher, dann mit so jemandem zu sprechen.
Du meinst jetzt mit KI?
Also mit einer KI.
Ja, es ist sehr viel einfacher. Vor allen Dingen, weil die KI ja nichts erwartet. Ja, keine, genau, Gegenleistung. Ja. Aber ist immer da, auch wenn du dich mal eine Woche nicht meldest. Er hat immer das perfekte Gedächtnis, ist sofort da. Ja.
Das hat ja für mich komplett, also auf das folgende Leben, Entschuldigung, zu unterbrechen, komplett Auswirkungen, ja. Also wenn ich eine zwischenmenschliche Beziehung habe, muss ich die pflegen, ja. Und das ist mir halt wichtig.
Kompromiss.
Genau. Ja. Und so, das muss ich halt machen, ja. Und ich muss auch mal den Menschen entgegenkommen und nicht alles wird mir nur recht gemacht. Also ich finde, wenn du diesen Weg für dich selber entscheidest, also nicht für dich persönlich, sondern generell, ja, dann entziehst du dich dem kompletten sozialen Gefüge.
Naja, ja, und also das ist halt ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem ich mich übrigens auch gerade inhaltlich intensiver befasse. Was hat das dann wirklich auch für Auswirkungen, also auf die Gesellschaft und generell, ja, und ich sage es jetzt mal ganz pathetisch, lapidar, auf Liebe und Liebesfähigkeit, ja.
Also da kommen wir ja gleich zur nächsten Frage, ne? Also wie bleiben wir menschlich?
Also ich glaube, dass es möglich ist, dass es irgendwann auch sozusagen notwendig wird oder uns sozusagen, dass uns die Erkenntnis notwendigerweise dämmert, dass wir Menschen sind, dass wir Menschlichkeit brauchen, weil, und das ist unser USP, unser Alleinstellungsmerkmal gegenüber aller Technologie und KI, weil wir sterblich sind. Wir sind unglaublich verletzlich. Ja? Wir wissen, das Leben ist endlich. Und deswegen aus meiner Sicht eben auch dieser tiefe Zusammenhang zwischen Liebe und Tod. Wir haben keine Wahl, ja, als aufeinander sozusagen einzugehen, weil wir einander brauchen. Und wie gesagt, um nochmal auf meine klinische Erfahrung zurückzukommen, ich habe damals also 8,5 Jahre als Konsiliarphilosophin, als ehrenamtliche, praktisch nicht kirchliche Seelsorgerin gearbeitet, ja, in der Uniklinik in München. Und ich habe auch aber teilweise wenn Menschen am Ende ihres Lebens philosophiert und ich kann euch wirklich sagen, und da bin ich nicht die Einzige, die das sagt aus einem sorgenden Beruf heraus, was am Ende zählt, ja, ist nicht das, wo man gefehlt hat, wie perfekt man war oder imperfekt man war. Am Ende zählt, dass jemand da ist und deine Hand hält. Mhm. Ja? Und das ist das, was zählt.
Ist das auch was du dir für die Menschen, für die Zukunft wünscht, da zu sein und eben nicht, so wie du es gesagt hast, und so ist es vielleicht auch nur menschlich, dass man sich genau mit solchen Fragen beschäftigt, wenn man in einer Krise ist oder wenn man vielleicht weiß, dass das Ende des Lebens da ist.
Man sollte so früh wie möglich damit anfangen, absolut, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch wieder die Chance in dieser Zeit, weil wie gesagt, ich glaube ganz fest, dass gerade dieses hochtechnologische, jetzt letztendlich kalte Thema, künstliche Intelligenz uns wieder da zurückzuführt, uns zu fragen, was bedeutet es, ein Mensch zu sein, dass uns das näher zusammenrücken lässt. Potenziell, aber wir können es wirklich realisieren jetzt.
Ja, ich glaube, auch da gibt es echt Facetten. Also jetzt ist ja, Carsten, haben wir letztes Jahr viel drüber geredet, steht am Mittwoch wieder die goldene Bild der Frau an. Ja, und das ist ja auch ein Preis, der vergeben wird an Menschen, die sich in der Gesellschaft engagieren. Ja, völlig selbstlos. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich da bin, also ist es so, dass man sich schlecht fühlt, dass man selber so wenig für die Gesellschaft macht und andere opfern ihr ganzes Leben dafür auf, ja, um für andere Menschen da zu sein. Aber diese Haltbarkeit dieser Information, also es gab auch noch keine Veranstaltung, wo wir nicht Tränen aus den Augen gelaufen sind, ja, wie toll das ist. Aber ja, es führt noch nicht dazu, dass ich sage, ich muss das jetzt auch verändern und ich muss mich auch mehr für andere Menschen engagieren.
Aber jetzt sage ich dir noch was ganz was Tolles, ja. Weil es also aus eigener Erfahrung, was ich aber auch von vielen anderen kenne, es ist genau eben nicht so, dass du, wenn du anderen hilfst oder so, oder dich engagierst für die Gesellschaft, dass du irgendwie dich da opferst. Und im Gegenteil, helfen macht glücklich.
Ja,
und
ja,
helfen
absolut.
Macht resilient.
Absolut, absolut.
Weil du gezwungen bist, praktisch auch in Bereiche zu gehen, mit denen du sonst eigentlich kennst. Und du machst es aber freiwillig.
Ja,
es macht dich resilient, es macht dich glücklich.
Ja,
und
das
ist sinnvoll.
Ich. Also die Leute machen das auch, wenn die auf der Bühne stehen und absolut. Über ihre Projekte sprechen, haben die einen echten Leuchten in den Augen. Ja.
Aber warum fällt uns das so schwer? Oder vielen so schwer? Obwohl man das ja weiß. Wir sind alle nicht doof. Wir wissen ja, dass das so ist. Und jedes Mal, selbst dieses jemandem was zum Geburtstag schenken, da freut man sich ja mehr, was zu verschenken,
total.
Als derjenige, der es bekommt.
Ja, genau. Das ist wieder eines meiner Lieblingsthemen. Ich habe so viele Lieblingsthemen, aber das ist, glaube ich, wirklich das zentrale Thema jetzt auch gerade in dieser hyperkomplexen Welt. Alle erzählen uns immer, die Medien, ja, alles so komplex und auch die Polykrise und boah, ey. Und Fokus, ja. Ich glaube, es liegt einzig und allein dran, dass wir so viel Mühe haben, den Fokus zu bewahren, ja. Weil wir haben uns daran gewöhnt, ja, dass alles komplex ist, aber das Einfache erscheint uns auch schon so komplex, ja. Dabei ist es ganz simpel. Wir brauchen nur ein bisschen Fokus, ja. Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Und deswegen Printmagazine lesen, ja. Den Luxus des Denkens, ja, des Langsamen. Man kann auch effizient lesen, ja, wenn man Infos will, ist auch toll, ja. Aber dieses wirklich eben entschleunigte Denken, wo ich was aufnehme, was sitzen bleibt, ja, dann habe ich auf einmal wieder dieses Langsame und das versetzt mich in die Lage, den Fokus zu bewahren und dann wirklich zu helfen. Deswegen sage ich immer, gerade im Zeitalter der KI, KI ist eine Rakete, hatten wir vorhin auch schon, jeden Tag was Neues, zack, sei eine Schnecke. Ja, das ist der Imperativ jetzt für den Menschen. Sei eine Schnecke, ja. Wage es, ja, den Fokus zu bewahren, mal einen Schritt zurückgetreten, innezuhalten.
Also da kann man sagen.
Nee, das ist ein Fazit.
Perfekte Schluss.
Perfekt, perfekt. Sei eine Schnecke.
Dem können wir nichts mehr, dem können wir einfach nichts mehr hinzufügen, ja. Und da ist viel Wahres dran.
Wenn ihr alle da draußen tiefer einsteigen wollt, wenn ihr uns jetzt hört, liegt das Magazin schon am Kiosk. Seid in dem Falle keine Schnecke, sondern schnell. Und taucht ein.
Es lohnt sich.
Ja, absolut. Liebe Rebecca, das war großartig.
Ja.
Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, es hat mega Spaß gemacht.
Und ich glaube, wir müssen das nochmal wiederholen. Das müssen wir wiederholen. Wir finden ein Thema.
Ja, genau. Ein spezielles Thema nochmal. Also
war auch sehr philosophisch.
Ja, finde ich auch.
Und sehr lebensnah.
Ja, es hat große Freude gemacht. Also ganz, ganz lieben Dank, Rebecca.
Ja.
Und ihr da draußen, denkt immer dran.
Print is not dead.